Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung aus der Reihe Anders wirtschaften mit dem fairen Handel. Die erste Sendung heute hat den Titel Fairer Handel im Krisenmodus. Wir wollen wissen, wo steht der faire Handel angesichts multipler Krisen? Energiekrise, Klimakrise, hohe Inflation, Krieg in der Ukraine. Dazu hören wir heute Claudia Brück, Vorständin für Kommunikation und Politik von Fairtrade Deutschland, und Matthias Lehnert, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Außerdem schauen wir auf das Handelsunternehmen GEPA. Die GEPA ist der größte europäische Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte aus den Ländern des globalen Südens und beliefert Weltläden im gesamten Bundesgebiet. Von VertreterInnen der GEPA erfahren wir, wie das Unternehmen und seine HandelspartnerInnen durch die Krisen kommen. Mehr dazu vom kaufmännischen Geschäftsführer Matthias Groth, dem Geschäftsführer Marke und Vertrieb Peter Schaumberger und Andrea Fütterer, Leiterin der Abteilung Grundsatz und Politik bei der GEPA.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Und bevor wir richtig einsteigen, gilt es noch zu klären, was ist denn überhaupt der faire Handel? Im Jahr 2001 haben sich 4 internationale Dachorganisationen des fairen Handels auf folgende gemeinsame Definition des fairen Handels verständigt. Zitat: Der faire Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte ProduzentInnen und ArbeiterInnen, insbesondere in den Ländern des Südens, leistet der faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. Fairhandelsorganisationen engagieren sich gemeinsam mit VerbraucherInnen für die Unterstützung der ProduzentInnen, die Bewusstseinsbildung sowie die Kampagnenarbeit zur Veränderung der Regeln und der Praxis des konventionellen Welthandels. Zitat Ende. Derzeit hat es der faire Handel nicht leicht, angesichts der Klimakrise, dem Krieg in der Ukraine und hoher Energie- und Lebensmittelpreise. Mehr dazu erfahren wir jetzt von Fairtrade Deutschland. Das ist die Organisation, die das bekannte Fairtrade-Siegel vergibt. Auf einer Pressekonferenz blickt Claudia Brück, Vorständin für Kommunikation und Politik bei Fairtrade Deutschland, zunächst mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2022 zurück.
Wir haben ein sehr turbulentes Jahr 2022 hinter uns. Alle haben das gespürt. Wir hatten einen fantastischen Start am Anfang des Jahres. Wir hatten das Gefühl, Corona ist hinter uns. Wir konnten wieder hinausgehen in die Gastronomie und haben das Leben sehr, sehr genossen. Dieses Gefühl haben wir mitgenommen in das erste Jahr, in das erste Halbjahr und haben 30 Jahre Jubiläum gefeiert. 30 Jahre Fairtrade, 30 Jahre fairer Handel in Deutschland mit einem Siegel, das den Verbraucherinnen und Verbrauchern zeigt, dass Produzenten am Anfang der Lieferkette für ihre Produkte einen Mindestpreis und eine Prämie bekommen. Das heißt, dass sie finanzielle Ressourcen erhalten, um in Nachhaltigkeit zu investieren, um in soziale Projekte zu investieren, um gemeinschaftlich nach vorne zu schauen. Dieses Jubiläum war eine Bestätigung an alle Akteure, die den fairen Handel tragen, ob es die Zivilgesellschaft ist, die Lizenzpartner oder auch der Handel, politische Unterstützung, Aktivisten. Alle haben im letzten Jahr ihre Präsenz für fairen Handel gezeigt. Und diese vielen Aktivitäten haben auch dazu geführt, dass die Bekanntheit von Fairtrade gestiegen ist. Von unglaublichen 90% jetzt auf 92%. Aber das Jahr 22 hatte auch eine andere Seite. Wir wissen, dass wir neben der Klimakrise, die uns schon länger beschäftigt, mit dem Ukraine-Krieg auf einmal eine neue Weltordnung hatten. Die Energiekrise hat uns alle erreicht und auch die Sorgen, wie wir über das Jahr kommen. Die Inflation, die in vielen Ländern des globalen Südens ganz normal und alltäglich ist, war auf einmal auch in Deutschland zu spüren. Und diese Faktoren haben das zweite Halbjahr stärker beeinflusst.
Dann gibt Claudia Brück einen Überblick darüber, wie sich wichtige Produkte mit dem Fairtrade-Siegel auf dem deutschen Markt entwickelt haben.
Der Umsatz von Fairtrade-Produkten ist um 11% gestiegen auf 2,36 Milliarden Euro. Die wichtige Zahl für uns bedeutet, dass 44 Millionen Euro Prämie an die Produzenten zurückgezahlt worden sind, neben den Mindestpreisen, die sie ja auch für die Produkte erhalten. Das sind 10% mehr als im Jahr vorher. Verbraucherinnen und Verbraucher haben im letzten Jahr ungefähr 28 Euro pro Kopf ausgegeben. Das heißt, das ist eine Steigerung, aber da ist auch noch Luft nach oben. Was sind die Produkte, die zu diesem Erfolg beigetragen haben? Da ist zuallererst mal die Bananen zu erwähnen. Der Bananenabsatz im letzten Jahr ist um 8% gestiegen auf 117.000 Tonnen. Bananen sind im Discount zu erhalten bei Aldi und bei Lidl, bei Netto, bei den Vollsortimentern leider nicht. Kakao ist unser zweites Produkt, das im letzten Jahr gestiegen ist. Der Einkauf von Kakaobohnen nach Deutschland ist um 4% gestiegen auf 81.000 Tonnen. Kakao ist normalerweise, oder Süßwaren ist normalerweise in Krisenjahren ein Indikator, dass es vermehrt eingekauft werden. Aber der ganze Süßwarensektor ist im letzten Jahr in ein schwieriges Gewässer geraten. Dahingegen das Plus im Fairtrade-System zu verkünden, macht uns sehr optimistisch. Schwierig war es letztes Jahr bei Kaffee. Dort haben wir einen Absatzminus von 1,5%. Kaffee ist das wichtigste Produkt im Fairtrade-System. Es ist überall erhältlich. Es sind die meisten Bauern, die damit beschäftigt sind. Und es ist das wertvollste Produkt. Wir haben im Supermarkt leider einen Rückgang zu verzeichnen. Allerdings hat der Außerhausbereich den Rückgang fast aufheben können. Textilien waren im letzten Jahr in der Stückzahl leider mit einem kleinen Minus von 3% auf 15 Millionen Stück Textilien. Allerdings ist der Wert dieser Textilien um 4,6% gestiegen. Das heißt, dass es eine Verschiebung der Sortimente gab. Unser Sorgenkind sind die Blumen. Wir haben im letzten Jahr ein Minus von 23% zu vermelden auf 484 Millionen Stiele. Dieses erklären wir uns darin, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher bei Blumen wohl eher an ein Luxusprodukt denken und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eher darauf verzichten. Insgesamt können wir sagen, dass Produkte, die im Außerhausbereich eingekauft werden, eine positive Entwicklung haben. Wir sprechen von Tee plus 22%, Eiscreme plus 10%, Reis plus 5%, Mischgetränke plus 25%. Das sind alles erfreuliche Entwicklungen, auf die wir in diesem Jahr auch zählen.
Insgesamt sieht Claudia Brück, Vorständin für Kommunikation und Politik bei Fairtrade Deutschland, eine positive Bilanz für das Jahr 2022. Wir haben es gehört, der Umsatz mit Fairtrade-Produkten in Deutschland stieg im vergangenen Jahr um 11% auf 2,36 Milliarden Euro. Auch wenn bei manchen Produkten wie Kaffee, Textilien und Blumen Umsatzeinbußen zu verzeichnen waren. Und inflationsbereinigt seien es immer noch 5,5% gewesen, sagte sie. Zu den größten Herausforderungen für ErzeugerInnen fair gehandelter Produkte gehört die Klimakrise, deren Folgen den Anbau von typischen Produkten des fairen Handels wie Kaffee, Kakao und Bananen massiv gefährden. Und das ist auch nicht die einzige Krise auf der Welt, wie die Pressesprecherin von Fairtrade Deutschland Edith Gmeiner feststellt.
Die Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine treffen in den Anbauländern des globalen Südens auf eine wirtschaftliche Lage, die eben durch die Pandemie bereits zunehmend angespannt war und ist. Und zusätzlich, ich habe es eingangs erwähnt, sind dort die Folgen einer weiteren Krise im Alltag spürbar, und zwar eben die Folgen der Klimakrise. Gerade diejenigen, die am wenigsten zum menschengemachten Klimawandel beigetragen haben, sind seinen Folgen besonders stark ausgesetzt. Was bedeutet das? Es heißt, wir brauchen gebündelte Kräfte und Anstrengungen, um die nötige Transformation einzuleiten. Und Fairtrade leistet eben nach besten Kräften seinen Beitrag dazu.
Ja, die Organisation leistet ihren Beitrag dazu, bleibt aber mit ihren Umsatzzahlen in Höhe von 2,36 Milliarden Euro in der Nische. Im deutschen Einzelhandel insgesamt liegt der Gesamtumsatz bei ca. 630 Milliarden Euro. Helfen, gerechtere Handelsbedingungen zu etablieren, könnte das deutsche Lieferkettengesetz, das Anfang des Jahres 2023 in Kraft getreten ist, und natürlich das europäische Lieferkettengesetz, das bis Ende des Jahres auf EU-Ebene beschlossen werden soll und deutlich schärfere Maßnahmen zur Einhaltung von menschenrechtlichen und ökologischen Standards entlang der Lieferkette vorsieht. Aber da werden vermutlich zahlreiche wirtschaftsnahe Lobbyorganisationen noch versuchen, den Entwurf zu verwässern. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören die erste Sendung aus der Reihe Anders wirtschaften mit dem fairen Handel. Thema der heutigen Sendung: fairer Handel im Krisenmodus. In diesem Jahr soll bei Fairtrade Deutschland neben dem Dauerthema Handelsgerechtigkeit das Thema Klimafairness in Gesellschaft und Politik ganz oben auf der Agenda stehen, wie Matthias Lehnert, Aufsichtsratsvorsitzender von Fairtrade Deutschland, erläutert.
Mit diesem Begriff Klimafairness rücken wir in den Fokus, auf welchen Bereichen Fairtrade Beiträge zur Klimagerechtigkeit leistet. Mit dem Begriff Klimafairness verbinden wir aber auch unsere spezifischen Forderungen an die Politik, an die Gesellschaft, an die Wirtschaft. Im internationalen Fairtrade-Bündnis ziehen wir gemeinsam an einem Strang, um Klimafairness zu erreichen. Die Klimakrise, das dürfte mittlerweile auch den Letzten bekannt sein, ist eine der größten Herausforderungen der Weltgemeinschaft und eben auch für Fairtrade und die Fairtrade-Partner. Ihre Folgen gefährden den Anbau von Produkten wie Kaffee, Kakao, Bananen, die ganz elementar für Fairtrade sind. Der Blick nach Ostafrika und die dortige Dürre macht unmissverständlich klar, wie akut diese Gefahren der Klimakrise sind. Sie verlangen nicht nur in Ostafrika, sondern auch in anderen Regionen des globalen Südens weitreichende Anpassungsmaßnahmen, die, und das ist eben für uns zentral, mit massiven Kosten verbunden sind. Und mit diesen Kosten und mit diesen Anstrengungen dürfen wir die Kleinbäuerinnen und Bauern nicht alleine lassen. Was das bedeutet, möchte ich gerne an vier Aspekten verdeutlichen. Erstens müssen wir die Zugänge zu finanzieller Unterstützung für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern unbedingt verbessern. Dazu gehören Mittel, um sich an die verändernden klimatischen Bedingungen anzupassen. Dazu gehört aber auch, dass die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern dazu in die Lage versetzt werden, auf Katastrophen reagieren zu können, also das, was man mit Loss and Damage Funds sich zum Ziel gesetzt hat. Zweitens ist es auch vor diesem Hintergrund unbedingt zu begrüßen, dass es in den EU-Lieferkettengesetzgebungsbemühungen Bewegung gibt. Kürzlich hat der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments die Vorlagen noch einmal gestärkt. Daran ist aus unserer Sicht besonders positiv, dass der Ausschuss mit den existenzsichernden Einkommen wie auch mit den unternehmerischen Sorgfaltspflichten für Einkaufspraktiken zwei ganz zentrale Forderungen von Fairtrade aufgegriffen hat. Mit Blick auf die anstehenden Entscheidungen des Europaparlaments im Juni und den dann anschließenden Trilog unterstreichen wir noch einmal, das EU-Lieferkettengesetz muss alle Akteure in die Pflicht nehmen. Und zwar in die Pflicht nehmen, um kostendeckende Preise zu zahlen.
Kleiner Einschub an dieser Stelle zum europäischen Lieferkettengesetz. Am 1. Juni hat das Europäische Parlament seine Position zum EU-Lieferkettengesetz inzwischen verabschiedet. Davon konnte Matthias Lehnert noch nichts wissen. Sein Statement, das wir eben gehört haben, ist vom 9. Mai. Mit dieser Entscheidung im EU-Parlament wurde ein maßgeblich von deutschen Unions- und FDP-Europaabgeordneten getragener Versuch abgewendet, den von ihren eigenen Fraktionen mitverhandelten Kompromiss in letzter Sekunde doch noch zu verwässern. Grundsätzlich zeigten sich deutsche Entwicklungshilfe und Menschenrechtsorganisationen zufrieden über den Beschluss des Europaparlaments. Jetzt geht es in das sogenannte Trialogverfahren. Das ist ein paritätisch zusammengesetztes Dreiertreffen der gesetzgebenden Institutionen innerhalb der EU. Mit dabei die EU-Kommission, der Rat der EU und das EU-Parlament. Am Ende dann soll das europäische Lieferkettengesetz stehen. Schauen wir mal. Jetzt weiter mit Matthias Lehnert von Fairtrade Deutschland und damit, wie verhindert werden könnte, dass die KleinbäuerInnen des globalen Südens mit den Kosten der Klimakrise alleingelassen werden.
Drittens ist aber auch in diesem Zusammenhang wichtig, dass die Kosten in den Lieferketten, die etwa durch gestiegene Compliance-Anforderungen entstehen werden, nicht auf die Produzentinnen und Produzenten abgewälzt werden. Die Verantwortung muss auf alle Beteiligte gerecht und fair verteilt werden. Viertens, schließlich steht Fairtrade für einen demokratischen und partizipativen Ansatz. Und das ist für uns ganz zentral. Produzentinnen und Produzenten müssen gehört und sie müssen auch an den Entscheidungen beteiligt sein. Denn sie leisten mit ihrem Wissen, mit ihren Kenntnissen vor Ort einen ganz wesentlichen Beitrag zur Lösung der Klimakrise. Und diese Lösungen funktionieren eben nur, wenn die Menschen vor Ort auch an der Lösung beteiligt sind. Hinter diesen Forderungen für Klimafairness steht Fairtrade Deutschland als ein breites zivilgesellschaftliches Netzwerk mit über 30 Mitgliedsorganisationen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus der Entwicklungszusammenarbeit, aus den Kirchen, aus der Sozialarbeit, aus dem Verbraucherschutz, dem Genossenschaftswesen, Bildung, Politik, Umwelt und so weiter. Und zu diesem Bündnis gehören aber auch, und ganz selbstverständlich, die über 1700 Aktionsgruppen in unseren Fairtrade Towns. Da gibt es mittlerweile über 830, die 884 Fairtrade Schools und 42 Fairtrade Universities in Deutschland.
Sagt Dr. Matthias Lehnert, Aufsichtsratsvorsitzender von Fairtrade Deutschland. Er ist quasi der Vertreter der Zivilgesellschaft in der Fairtrade-Organisation. Sie haben Lore München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören die erste Sendung aus der Reihe Anders wirtschaften mit dem fairen Handel. Thema der heutigen Sendung: fairer Handel im Krisenmodus. Wir berichten heute von der Pressekonferenz von Fairtrade Deutschland. Das ist die Organisation, die das bekannte Fairtrade-Siegel vergibt. Getragen wird der Verein von 36 Mitgliedsorganisationen aus Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit, Jugendbildung und Politik und 1700 Aktionsgruppen. Dazu kommen, wie wir vorhin hören konnten, rund 830 Kommunen, 884 Schulen und 42 Hochschulen. Sie alle setzen sich als Fairtrade Towns, Schools oder Universities für faire Handelsbedingungen, nachhaltigen Konsum, faire Einkommen und Löhne ein. Wie aber kommt es zu fairen bzw. zu existenzsichernden Einkommen im fairen Handel? Bzw. wie wird überhaupt festgestellt, ab wann Einkommen existenzsichernd und fair sind? Das hören wir jetzt von Claudia Brück, Vorständin für Kommunikation und Politik bei Fairtrade Deutschland.
Also das Fairtrade-System ist ja so aufgestellt, dass wir Mindestpreise berechnen, die die Kosten der nachhaltigen Produktion abdecken, plus ein Premium, was für die Investition in die Zukunft genutzt werden kann. Diese Preise berechnen nicht, wie viele Menschen müssen von dieser Produktion leben. Das ist ein anderer Ansatz. Da schauen wir uns die Familie an. Der Kaffeebauer, der dann 4, 5 Mitglieder hat in der Familie, die von dem Einkommen dieser einen Finca leben muss. Und da stellen wir einfach fest, dass es eine Lücke gibt zwischen dem, was Kaffeebauern aus ihrer Kaffeeernte verdienen und dem, was sie brauchen, um ihre notwendigen Lebenskosten zu decken. Wir haben errechnet, was diese Kosten sind und haben festgestellt, dass es neben Lebensmittelernährung, Wohnen natürlich ein großer Faktor ist. Bildung ist ein Faktor, in den investiert werden muss. Es muss möglich sein, in die gesundheitliche Versorgung zu investieren und man braucht einen kleinen Puffer für Unvorhergesehenes, das auch bezahlt werden kann. Das haben wir in verschiedenen Regionen pilotiert und haben bei verschiedenen Produzentenorganisationen diese Messmethode angefragt und angewendet und haben daher in diesen verschiedenen Regionen für Kakao, für Kaffee, für Orangensaft haben wir es jetzt neu, für im Baumwollbereich auch, dass wir errechnet haben, was bräuchte ein Kleinbauer, eine Kleinbäuerin, um ein existenzsicherndes Einkommen zu erwirtschaften. Und haben dann aus dieser Berechnung aber auch eine Strategie abgeleitet, die sagt, dass es neben höheren Preisen für Kaffee, Kakao oder Bananen auch andere Unterstützungselemente geben muss. Es ist dringend notwendig, in die Diversifizierung zu investieren, dass nicht nur die Cash Crop zum Einkommen beiträgt, sondern auch andere Produkte. Und da kommt die Agrarökologie ins Spiel. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass der Kaffeeanbau wieder ganz traditionell in Schattenanbau angepflanzt wird und dass diese Schattenbäume aber auch Nutzbäume sind, die eine Ernte erzeugen, die auch auf dem lokalen Markt verkauft werden kann. So greifen die verschiedenen Strategien ineinander über. Das heißt, die Strategie für existenzsichernde Einkommen haben ein Baustein höhere Preise berechnet. Andererseits müssen wir natürlich an die Produktivität herangehen und eine Diversifizierung ermöglichen. Und wenn wir das über einen längeren Zeitraum mit Organisationen durchführen, glauben wir, dass wir zu einem existenzsichernden Einkommen gelangen. Wir pilotieren das auch schon gemeinsam mit der Wirtschaft. Wir haben angefangen im Kakaosektor. Es gibt Tafeln Schokoladen. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das hier zeigt. Die Very Fair von der Rewe oder den Choco Changer von Aldi oder wir haben den Way to Go von Lidl, wo die Lizenzpartner freiwillig den höheren existenzsichernden Referenzpreis bezahlen. Dasselbe gibt es jetzt schon im Kaffee und wir sind kurz davor, da auch im Orangensaft ein Projekt umzusetzen, wo existenzsichernde Preise gezahlt werden.
Neben dem gezahlten Einkommen gibt es dann noch die sogenannte Fairtrade-Prämie bei Fairtrade Deutschland. Diesen finanziellen Aufschlag zusätzlich zu den ErzeugerInnenpreisen investieren die Organisationen und Kooperativen vor Ort in gemeinschaftliche Projekte. Die Prämieneinnahmen durch den deutschen Markt nahmen 2022 um 10% auf 44 Millionen Euro zu. Zum Schluss blickt Claudia Brück auf die Aussichten für dieses Jahr und wagt auch eine Prognose für das Jahr 2024.
Die 11% Umsatzsteigerungen sind inflationsbereinigt, wären es 5,5%, so hatten wir das berechnet. Das ist die Hauptaussage. Wir haben auch inflationsbereinigt auf jeden Fall ein Plus zu verzeichnen. Wir sehen es sowohl in den Absätzen als auch in den Umsätzen. Der Ausblick in nächstes Jahr ist ein Blick in die Glaskugel. Wir haben über das letzte Jahr gesehen, dass die wirtschaftliche Situation schwieriger geworden ist und dass wir in der Entwicklung im letzten Jahr nach einem wirklich sehr starken ersten Jahr eine gewisse Abschwächung im zweiten Jahr hatten. Das haben wir noch nicht umändern können, aber die Zahlen liegen auch noch nicht vollständig vor, dass wir da eine richtige Aussage zu machen könnten. Es hat viel damit zu tun, ob Verbraucherinnen und Verbraucher die Produkte finden. Wir sehen, dass wir weiterhin im Lebensmitteleinzelhandel und auch im Discount mit Produkten vertreten sind. Das Angebot ist da, die Verbraucherinnen und Verbraucher können zugreifen und das wird der entscheidende Faktor sein, wie weit die eigene Verunsicherung, kann ich mir Energiekosten leisten und wie entwickelt sich Deutschland im nächsten Jahr, dass diese Verunsicherung jetzt nach und nach wieder abnimmt und dass wir Richtung Ende des Jahres doch wieder eine größere Kaufbereitschaft erhoffen.
Ein positiver Ausblick, den Claudia Brück, Vorständin für Kommunikation und Politik bei Fairtrade Deutschland, da gibt. Ob ja die vielen Krisen, die Energiepreise und die noch immer hohe Inflation dann noch einen Strich durch die Rechnung machen, wird sich zeigen. Nach einer kleinen Pause schauen wir dann auf den größten europäischen Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte aus den Ländern des globalen Südens, auf die GEPA und ihre Bilanz des vergangenen Jahres.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und hören eine Sendung aus der Reihe Anders wirtschaften mit dem fairen Handel. Schauen wir jetzt auf das Handelsunternehmen GEPA. GEPA, the Fair Trade Company, ist der größte europäische Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte aus den Ländern des globalen Südens und damit ein wichtiger Player im fairen Handel. Das Unternehmen bietet Lebensmittel und Handwerksprodukte im Weltladen sowie in vielen Supermärkten und Bioläden an. GEPA ist übrigens die Kurzform für Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt. Angesichts der aktuellen Krisen, Ukraine-Krieg, Klimakrise, Energiekrise und Inflation, von all diesen Auswirkungen seien die GEPA-PartnerInnen in Lateinamerika, Afrika und Asien besonders betroffen, hätten sich die bestehenden ungerechten Bedingungen für die ProduzentInnen-Organisationen im globalen Süden weiter verschärft. Darauf hat das Fairhandelsunternehmen GEPA im 48. Jahr seines Bestehens aufmerksam gemacht. Vor diesem Hintergrund hat die GEPA auf ihrer Jahrespressekonferenz Bilanz gezogen, aber auch über die Wirkung des fairen Handels und den mehrjährigen Schwerpunkt Klimagerechtigkeit berichtet. Zunächst erläutert der kaufmännische Geschäftsführer Matthias Groth die Situation im vergangenen Wirtschaftsjahr.
In der Vergangenheit waren bei der GEPA stetig steigende Umsätze zu verzeichnen. Das galt selbst in den letzten beiden von Corona geprägten Geschäftsjahren. Im Berichtsjahr 2022 mussten wir jedoch erstmals Umsatzeinbußen hinnehmen. Wir haben im Berichtsjahr einen Außenumsatz von 78,2 Millionen Euro realisiert. Das bedeutet gegenüber dem letzten Jahr eine Umsatzreduzierung von ca. 8%. Zu Endverkaufspreisen bedeutet das, dass Konsumentinnen und Konsumenten in einer Größenordnung von etwa 102,9 Millionen Euro GEPA-Produkte wie Kaffee, Schokolade, Tee, Honig, aber auch Handwerksprodukte eingekauft haben.
Die Kernvertriebsbereiche der GEPA sind der Lebensmitteleinzelhandel, Bio- und Naturkosthandel, abgekürzt LEH, dann Weltläden und Gruppen, Außerhausservice und der Onlinehandel. Matthias Groth schildert, wie sich diese Bereiche von 2019 bis 2022 entwickelt haben.
So wuchs der Umsatz im LEH im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr zunächst um 5 Millionen, um dann nochmal im Jahr 2021 weitere 2 Millionen Umsatzzuwachs zu erzielen. Schlussendlich dann 39 Millionen Umsatz wurde in diesem Bereich generiert. Im Grunde zeigt sich eine ähnliche Entwicklung im Endverbraucher-Online-Shop, aber natürlich auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Nichtsdestotrotz hat der Endverbraucher-Online-Shop gerade in der Zeit von 2019 bis 2021 insgesamt ca. 1,2 Millionen Umsatzzuwachs realisiert, was einer gewaltigen prozentualen Steigerung von 66% entspricht. Die beiden anderen Vertriebsbereiche, der Weltladen-Gruppenbereich und auch der Haus-zu-Haus-Service, mussten gerade in diesem genannten Zeitraum 19 bis 21 teilweise erhebliche Umsatzreduzierungen hinnehmen. Beim Weltladengruppenbereich 2,4 Millionen, beim Außerhausservice immerhin 3 Millionen Euro. Was man aber sieht, ist einfach, dass durch diese enormen Umsatzzuwächse im Bereich Lebensmitteleinzelhandel diese Umsatzverluste in den beiden zuletzt genannten Vertriebsbereichen überkompensiert werden konnten. Im Berichtsjahr 2022 zeigt sich dagegen ein dazu völlig konträres Bild. Die beiden Vertriebsbereiche, Außerhausservice und Weltlädengruppen, die in den letzten beiden Jahren während der Corona-Pandemie ganz besonders gebeutelt waren, konnten im Berichtsjahr 2022 sehr stark zulegen. Dagegen ist vor allen Dingen der Vertriebsbereich LEH von Umsatzreduzierungen von ungefähr 5 Millionen Euro gekennzeichnet. Aufgrund dieser enormen Höhe der Umsätze, die in den vergangenen Jahren im LEH reduziert worden sind, haben also diese Zuwächse der beiden anderen beiden großen Vertriebsbereiche nicht dazu geführt, dass wir diese Reduzierungen im LEH haben kompensieren können, sodass schlussendlich im 2022 beim Kernvertrieb gesamt eine Umsatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr von etwa 3,9% hingenommen werden musste. Nichtsdestotrotz liegen wir in 2022 mit dem realisierten Umsatz immer noch moderat über jenem aus 2019.
Gemeint ist damit das letzte Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Als nächstes beschreibt Matthias Groth die Entwicklungen bei den verschiedenen Produktgruppen.
Viele von Ihnen werden wissen, dass die Produktgruppe Kaffee unser Hauptumsatzträger ist. Entgegen dieser skizzierten Entwicklungen konnten wir im Berichtsjahr im Bereich Kaffee sogar den Umsatz noch um 1,1% steigern. Durch diese Steigerung, verbunden mit Reduzierungen in anderen Bereichen, ist der Umsatzanteil des Bereiches Kaffee sogar im Berichtsjahr von 40,8 auf 44,8% angestiegen. Der Bereich Schokolade war zweifelsfrei in den letzten beiden Jahren einer der großen Gewinner. Wir hatten enorme Zuwächse dort zu verzeichnen. Im Berichtsjahr mussten wir im Bereich Schokolade allerdings Umsatzreduzierungen um ca. 9,9% auf nunmehr 19,9 Millionen hinnehmen. Hier gab es offensichtlich am Markt generelle inflationsbedingte Kaufzurückhaltung. Bei den sonstigen Lebensmitteln, unter die wir sämtliche Lebensmittel außer Kaffee und Schokolade subsumieren, mussten wir erhebliche Umsatzeinbußen von ungefähr 18% hinnehmen. Allerdings ist es so, dass es auch innerhalb dieses Bereiches durchaus unterschiedliche Entwicklungen bei den einzelnen Produktgruppen zu verzeichnen gab. So haben wir zum Beispiel im Bereich Honig und Getränke Zuwächse von 5 bzw. 25% erzielt. Jene Umsätze mit Tee und mit Zucker sind dagegen um 13 bzw. um über 20% rückläufig gewesen. Der Umsatzanteil von Bioprodukten bei Lebensmitteln beträgt unverändert ca. 86%. Und zum Schluss aus dem Produktbereich, Bereich Handwerk, da wurden Umsatzreduzierungen von gut 6% verbucht. Der Umsatzanteil ist jedoch gegenüber dem Vorjahr mit 2% nahezu unverändert.
Was das für das laufende Geschäftsjahr bedeutet, schildert Matthias Groth.
Trotz Absatzeinbußen im Berichtsjahr mussten wir aufgrund der aktuellen Preisentwicklung bei uns, bei unseren Handelspartnern im globalen Süden, aber auch bei Verarbeitern und sonstigen Dienstleistern unsere Verkaufspreise zu Beginn des laufenden Jahres nochmals moderat anheben. Und niemandem von uns war bewusst, und wir können das auch nicht seriös einschätzen, welche Auswirkungen das nochmal auf den Absatz hat. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen zum Abschluss noch einen Ausblick auf das aktuelle Jahr geben. Der Umsatzverlauf im ersten Quartal 2023 ist durchaus positiv. Wir hatten in den Kernvertriebsbereichen eine Situation, dass wir den Vorjahresumsatz gehalten haben und gegenüber dem Budget 11% Vorsprung uns erarbeiten konnten. Von daher gehen wir, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch in den weiteren Verlauf des laufenden Geschäftsjahres. Unsere kirchlichen Gesellschafter, Hilfswerke und Jugenddachverbände entnehmen keine Gewinne. Das wird der ein oder andere von Ihnen aus alten Konferenzen auch schon wissen. Das heißt, Gewinne werden regelmäßig thesauriert oder aber in den fairen Handel reinvestiert. Diese Thesaurierungsstrategie hat durch die ansprechenden Gewinne der Vergangenheit zu einer außergewöhnlich guten bilanziellen Situation und Finanzlage geführt. Das heißt, wir werden zum Ende 2022 eine Eigenkapitalquote von über 40% ausweisen und haben damit ein wirklich sehr gutes Finanzpolster für Krisenzeiten aufgebaut. Das heißt, auch in diesen Krisenzeiten halten wir uns deshalb für sehr, sehr gut aufgestellt.
So das Fazit des kaufmännischen Geschäftsführers der GEPA, Matthias Groth. Die GEPA hat im letzten Jahr, also 2022, einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr um rund 8% auf einen Großhandelsumsatz von 78,2 Millionen Euro zu verbuchen, wie Matthias Groth berichtete. Trotzdem werde die GEPA, so der Geschäftsführer, durch ein gutes Kostenmanagement dennoch ein gutes Jahresergebnis für 2022 erzielen. An dieser Stelle noch ein kurzes Wort zu den Weltläden. Wir haben es gehört, in der Corona-Pandemie lief dieser Bereich nicht gut für die GEPA, aber auch generell hatten die Weltläden mit großen Umsatzproblemen zu kämpfen. Dass es nun zumindest in diesem Bereich wieder aufwärts geht, ist eine gute Nachricht. Weltläden gibt es in München, in Haidhausen, Pasing und Feldmoching. Falls Sie mal an einem vorbeikommen, schauen Sie doch mal rein. Obwohl es dort nur ein begrenztes Angebot gibt an Lebensmitteln, Textilien und Handwerksprodukten, das Schöne an einem Weltladen ist, dort gibt es nur fair gehandelte Produkte. Das erspart einem herauszufinden, unter welchen Bedingungen sie gefertigt wurden. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und hören unsere erste Sendung aus der Reihe Anders Wirtschaften mit dem fairen Handel. Die erste Sendung heute hat den Titel Fairer Handel im Krisenmodus. Als nächstes berichtet Peter Schaumberger, Geschäftsführer Marke und Vertrieb bei der GEPA, was ganz konkret der Begriff fair für die ProduzentInnen der GEPA bedeutet.
Fair heißt mehr, und hier wollen wir auf die beiden Bereiche Kaffee und Kakao etwas detaillierter eingehen. Bei diesen zentralen Rohwaren, die ungefähr 2/3 unseres Einkaufs ausmachen, haben wir in der Summe 23% mehr bezahlt, als jeweils der Weltmarktpreis war. Also diese Mehrausgaben hier an dem Beispiel 2,64 Millionen, rund 23% mehr in diesen beiden Produktgruppen.
Dass der faire Handel wirkt, zeigt Schaumberger dann anhand von 4 Beispielen.
Lassen Sie uns neben diesen Zahlen aber auch exemplarisch auf 4 Erfolgsstorys blicken. Unsere Klimaschokoladen. Je 20 Cent vom Verkaufspreis dieser Schokoladen gingen an unsere Handelspartner. In der Summe sind dies über 50.000 Euro geworden. Zum einen profitierte hiervon die Kakaokooperative Césac Once in São Tomé. Hier wurden 3 Wälder aufgeforstet und gepflegt für Naturschutz, Aufforstung und Biodiversität und wurden finanziert durch diesen GEPA-Beitrag der Konsumentinnen, die diesen Aufschlag bezahlt haben. Und das alles noch zusätzlich zu den eben gezeigten Mehrzahlungen gemäß dem fairen Handel über Weltmarktpreis. Und zweitens, bei der veganen Schokolade mit Dattelpulver gesüßt, hat unser Partner Benny Greb aus Tunesien profitiert und konnte eine Dattelverarbeitungstrocknungsanlage damit zu fast 100% finanzieren, um sich auch für den Klimawandel besser aufstellen zu können. Auf unserem nächsten Chart sehen wir Bio in Afrika übertitelt, die Entwicklung des ökologischen Landbaus in Afrika. Ich möchte 2 Beispiele hier nennen. Das eine, unsere Partner von der Kakaokooperative Konafkoop in Kamerun, die in einem Projekt, das von der GEPA gemeinsam mit der GIZ und Naturland durchgeführt wurde, auf Bio umgestellt werden konnte. Ein Ziel, um dass wir eigentlich jedem unserer Handelspartner anbieten, auch auf Bio umzustellen. Und wo das möglich ist, gehen wir diesen Weg. Deswegen steigt ja auch der Bioanteil der GEPA in der Regel kontinuierlich. Das zweite Beispiel auf dem Bild sehen Sie bei unserem Partner Sidama aus Äthiopien, eine Kaffeekooperative, ein Gemeinschaftsprojekt mit der Allianz für Produktqualität in Afrika, eine Sonderinitiative des Bundesentwicklungsministeriums. Dies unterstützt die Kleinbäuerin bei der Umsetzung der neuen und sehr komplexen EU-Bio-Verordnung, um weiterhin diese Anforderungen erfüllen zu können. Also, wir haben ein Einkaufsvolumen von fast 21 Millionen Euro geschaffen. Ein Mehrpreis von 23% bei Kaffee und Kakao für die Kleinbäuerinnen. Die Unterstützung bei weiteren Bio-Umstellungen in Afrika zum Schutz der Kleinbäuerinnen und der Umwelt. Und dies sind nur einige der Aspekte, die zeigen, wie der faire Handel der GEPA wirkt.
Sagt Peter Schaumberger, Geschäftsführer Marke und Vertrieb bei der GEPA. Wichtiges Thema auch im fairen Handel ist die hohe Inflation. Inwieweit das die GEPA und die HandelspartnerInnen im globalen Süden beeinflusst, schildert Andrea Fütterer, Leiterin der Abteilung Grundsatz und Politik bei der GEPA.
Ich bin ja vor einer Woche von der Dienstreise in Honduras zurückgekommen und habe da mehrere von unseren Partnern besucht, sowohl die Cashewfrauen von La Serenita als auch einige Kaffeekooperativen. Und das Thema Inflation, Kostensteigerung vor allen Dingen ist für alle natürlich ein riesiges Thema, weil, wie wir ja wissen, das hat hier nicht nur Deutschland oder Europa betroffen, sondern das ist einfach ein weltweites Phänomen. Und es ist für die Organisationen natürlich sehr hart und sehr schwierig, dass sie immer mehr Geld auch ausgeben müssen, um ihre Produktion, Verarbeitung, Exportabwicklung machen zu müssen. Das merken wir als GEPA ja dann natürlich auch, weil dann die Fragen kommen, wir müssen euch höhere Preise berechnen, dann müssen wir überlegen, was können wir da umsetzen. Das Thema ist ja bekannt. Es gibt ja eine Grenze, bis wohin Verbraucherinnen und Verbraucher bereit sind, auch bei einer Preiserhöhung mitzugehen. Und insofern ist das einfach ein ganz aktuelles, aber auch schwieriges Thema, mit dem wir alle versuchen müssen, klarzukommen, Wege zu finden, sodass wir alle arbeiten, produzieren, aber auch die Produkte dann noch ver- und einkaufen können.
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist das Thema Klimagerechtigkeit. Auch im vergangenen Jahr sei viel passiert, sagt Andrea Fütterer.
Wir haben weiterhin Handelspartnerorganisationen unterstützt bei der Anpassung an die Klimakrise, zum Beispiel TPI in Indien. Die konnten ein Wasserauffangbecken konstruieren, wo es darum geht, für die immer länger werdenden Trockenzeiten aufgestellt zu sein, um auch selber bewässern zu können. Und jetzt in diesem Jahr planen wir zum Beispiel bei unserem Partner Meake in Uganda die Unterstützung vom Aufbau von Solartunneln. Die werden notwendig, weil die traditionelle Lufttrocknung des Pergamin-Kaffees leider nicht mehr so gut durchgeführt werden kann, weil die Regen- und Trockenzeiten nicht mehr so klar markiert sind, wie sie das waren, und es dadurch immer schwerer wird, den Kaffee in guter Qualität auch zu trocknen.
Soweit einige Beispiele aus der Zusammenarbeit der GEPA mit Partnerorganisationen aus dem globalen Süden. Aber auch in Deutschland sei man beim Thema Klimagerechtigkeit sehr aktiv gewesen, so Fütterer.
Weil für uns heißt ja Klimagerechtigkeit, dass wir wirklich auf allen Ebenen uns einsetzen und nach Verbesserungen streben. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr bis vor kurzem am Projekt Ökoprofit teilgenommen und vor 10 Tagen haben wir dafür die Auszeichnung bekommen. Ja, was ist Ökoprofit? Das ist ein Beratungs- und Qualifizierungsprogramm für nachhaltiges Wirtschaften, was in Kooperation mit dem Baum e.V. durchgeführt wird. Und hier wurde es als ein Gemeinschaftsprojekt der bergischen Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid durchgeführt. Es geht ganz konkret um praktizierten Klimaschutz. Da wird zum Beispiel geschaut, welche Reduktionsmöglichkeiten gibt es für den Verbrauch von Energie, von Wasser, von den Abfallmengen, aber auch von den eingesetzten Materialien bei uns. Und da haben wir zum Beispiel auch ein Energieaudit gemacht. Da werden die eingesetzten Energiemengen und auch die Energieträger eines Unternehmens analysiert. Und da ist jetzt für uns bei der GEPA rausgekommen, dass wir da eigentlich schon sehr weit sind und auch gar nicht mehr so viel Verbesserungspotenzial haben durch die vielen Aktivitäten, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben und über die wir ja auch schon ausführlich berichtet haben. Wichtig war halt jetzt nochmal, dass wir es im letzten Jahr geschafft und beendet haben, den gesamten Standort auf LED-Technik umzurüsten und auch im Bereich Büro- und IT-Technik die Energieeffizienz zu optimieren. Ja, die Ziele sind natürlich auch, dass dadurch Betriebskosten gespart werden können. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und wichtig war für uns auch die Synergieeffekte, die wir erfahren haben, dadurch, dass wir uns mit verschiedensten Firmen auch aus verschiedenen Branchen hier in Wuppertal und Umgebung austauschen konnten. Und für uns besonders wichtig ist die Tatsache, dass wir auch mit Unterstützung des Projektes jetzt gerade dabei sind, unseren Nachhaltigkeitsbericht nach dem DNK, dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, zu erstellen. Und das ist was, was wir jetzt im Moment freiwillig machen, aber wir wollen einfach fit sein für das, was in Zukunft an gesetzlichen Regelungen auch möglicherweise auf uns zukommt. Und insofern sind wir da dann jetzt einfach schon dabei und auch ganz gut aufgestellt.
Andrea Fütterer, Leiterin der Abteilung Grundsatz und Politik bei der GEPA. Zum Schluss betont Peter Schaumberger, wie wichtig der faire Handel ist bzw. sein sollte. Und dass eigentlich die Grundsätze des fairen Handels weltweit und in allen Bereichen angewendet werden müssten.
Die multiplen globalen Krisen der letzten Jahre und die zunehmende Bedrohung durch den Klimawandel, gerade im globalen Süden, zeigen, wie wichtig die sozial-ökologische Transformation ist. Weg von Profit um jeden Preis. Mensch und planetare Grenzen müssen im Mittelpunkt unseres Wirtschaftens stehen. Wir brauchen vor allem den Handel und die Verbraucherinnen, um die globalen Lieferketten gemeinsam fairer zu gestalten. Sozial bis ins Regal muss das Ziel sein. Von der Kleinbäuerin im globalen Süden bis ins Regal im deutschen Handel müssen die Prinzipien des fairen Handels gelten. Und aus aktuellem Anlass möchte ich zum Ende noch etwas zu unserem langjährigen Handelspartner Fedeco Cagua aus Guatemala sagen. Vor rund 50 Jahren kam der erste fair gehandelte Kaffee nach Deutschland, und zwar von diesem kooperativen Verband Fedeco Cagua. Dieses aktuelle Jubiläum wird allerdings leider überschattet von der Verhaftung des Geschäftsführers Ulrich Gurtner. Er wird und unseres Erachtens zu Unrecht der Geldwäsche bezichtigt und die Konten von Fedeco Cagua wurden eingefroren. Medien berichteten darüber. Wir fordern ein sauberes, transparentes, rechtsstaatliches Verfahren. Dazu haben wir gemeinsam mit unserem Gesellschafter Miserior, dem Weltladendachverband und anderen eine gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht und Protestbriefe an Institutionen in Guatemala, aber auch in der EU verschickt. Gerade aktuell haben wir gehört, dass die Konten zum Nutzen der zahlreichen angeschlossenen Kleinbäuerinnen wieder freigegeben werden sollen. Dies muss auch wirklich dringend passieren. Unsere Solidarität gilt den über 23.000 betroffenen Kleinbäuerinnen in Guatemala.
Peter Schaumberger, Geschäftsführer Marke und Vertrieb bei der GEPA. Das waren Ausschnitte aus der Jahrespressekonferenz des Handelsunternehmens. Die GEPA ist der größte europäische Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte aus den Ländern des globalen Südens.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir leben in einer Zeit multipler globaler Krisen, so vorhin Peter Schaumberger von der GEPA. Eine davon ist die Klimakrise. Unsere derzeitige Wirtschafts- und Lebensweise führt gerade dazu, dass wir sehenden Auges unsere natürlichen Lebensgrundlagen unwiederbringlich zerstören. Die soziale Krise bzw. die weltweite soziale Ungleichverteilung von Vermögen, Einkommen und Arbeit trägt bei zu Hunger, Armut und Ausgrenzung. Damit einhergehend geraten demokratische Systeme unter Legitimationsdruck. Der Aufstieg von Rechtspopulisten, Rechtsradikalen und Faschisten gerade auch innerhalb der Europäischen Union zeigt das deutlich. Krisenverstärkend kommen derzeit der Krieg in der Ukraine, eine hohe Inflation und stark gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise hinzu. Natürlich ist die Ausbeutung von Mensch und Natur nicht allein für diese Krisen und deren Folgen verantwortlich, aber sicherlich ist unser Wirtschaftssystem einer der wesentlichen Faktoren für diese Entwicklungen. Es wäre also an der Zeit, über ein anderes Wirtschaften und über eine andere Lebensweise nachzudenken. Ideen, Konzepte und Ansätze gibt es genug. Zum Beispiel solidarische Ökonomie, Gemeinwohlökonomie, Postwachstumsökonomie, Commons-Bewegung, Buen Vivir und natürlich auch der faire Handel, um den es in der Senderei Anders Wirtschaften mit dem fairen Handel geht. Wir wollen wissen, ist der faire Handel ein Erfolgsmodell? Wie schaut die Bilanz nach über 50 Jahren fairer Handel aus? Kann durch den fairen Handel der ökosoziale Wandel unseres Wirtschaftens angestoßen werden? Kann er Vorbild sein für ein gerechteres Wirtschaftssystem oder gar eine Alternative für das herrschende? Und wie können unfaire Handelspraktiken abgeschafft werden? Wie müssen gerechte Handelsbeziehungen überhaupt gestaltet sein? Und welchen Beitrag können das deutsche und europäische Lieferkettengesetz leisten? Der faire Handel kann auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Er kann KonsumentInnen veranlassen, ihr Einkaufsverhalten zu verändern. Er unterstützt benachteiligte ProduzentInnen im globalen Süden. Der faire Handel macht Bildungsarbeit und Lobbyarbeit. Aber das reicht noch nicht, denn der faire Handel könnte und sollte auch politischer werden. Darüber werden wir in der Sendereihe Anders Wirtschaften mit dem fairen Handel sprechen. Die nächste Sendung hören Sie am Dienstag, den 27. Juni um 17 Uhr. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.